Ja, es ist gut, wenn wir beten, wenn wir in all dem, was in unserem Land passiert und was in der Politik passiert, nicht nur die Finger über die Tasten fliegen lassen bei Facebook, irgendwelche Dinge posten und kommentieren. So der schönste Kommentar, den ich in letzter Woche mal gesehen habe, war das Bild von einem Sohn, der mit seinem Vater am Tisch sitzt, der Vater mit der Zeitung in der Hand und der Sohn sagt zu ihm: Mensch, all das, was du in der Zeitung liest, kannst du auch bei Facebook lesen. Und der Vater sagt dann zu diesem Sohn: Ja, aber ohne deine Kommentare. Von daher, egal wo unsere Informationen herkommen und egal was uns da bewegt und beschäftigt, ich denke, es ist gut, wenn wir diese Dinge auch im Gebet bewegen, wenn wir einstehen für die Menschen, die in Verantwortung stehen. Es ist leicht, auf Minister oder Leute, die in Verantwortung stehen, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: Mensch, das hat er falsch gemacht, Mensch, das hätte er anders machen müssen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir weniger mit den Fingern zeigen, als vielmehr unsere Finger falten und im Gebet stehen für diese Männer und Frauen, die wirklich viel aushalten müssen, auch Tag für Tag sich anhören müssen. Und das ist gut, wenn wir das tun. Und es hat viel zu tun mit dieser neuen Ebene geistlicher Kraft, auch für unser Leben, weil es ist Ausdruck dessen, was wir tun, wo wir stehen und auf welcher Ebene wir stehen und wie wir unser Leben sehen und wie wir uns darin entwickeln. Eine neue Ebene zu erreichen hat was mit Bewegung zu tun. Das heißt, ich kann nicht stehen bleiben, ich darf mich nicht einfach nur setzen, darf mich wohlfühlen in dem, was ich habe und bequem sein darin und sagen, bei mir ist alles in Ordnung und die anderen müssen, sondern wie wir das hier sehen, da steht jemand und vor ihm liegt eine Straße und jetzt hast du eine Möglichkeit. Du kannst gehen oder du kannst stehen, aber eine neue Ebene wirst du nur erreichen, wenn du gehen kannst. Und ich habe letzte Woche im Radio eine Sendung gehört zu dem Thema älter werden. Und dort hat ein Altersforscher darüber gesprochen, wie schlecht es ist für uns als Menschen, wenn wir aufhören, uns zu bewegen. Und dass es täglich 5 Minuten Morgengymnastik ausreichend wären und du brauchst in deinem Leben wahrscheinlich niemals einen Orthopäden. Ich weiß nicht, wie oft du schon beim Orthopäden warst, aber das ist mal ein guter Tipp an dieser Stelle gewesen. Und ja, egal wo wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen können. Er hat dann erzählt, was Leute, die im Rollstuhl sitzen, an Bewegungen machen können, die ihnen helfen, fit zu bleiben, die ihnen helfen, voranzugehen, auch geistlich sich weiter zu bewegen, neue Dinge zu lernen, sich mit neuen Dingen zu befassen und auseinanderzusetzen, damit du auf der ganz natürlichen Ebene neue Ebenen einnehmen kannst, weitergehen kannst, nicht stehen bleiben kannst, nicht verkalkst, nicht körperlich abbaust. Und genau das Gleiche gilt auch für den geistlichen Menschen. Wir müssen in Bewegung bleiben und wir müssen neue Ebenen einnehmen, denn sonst werden wir irgendwann mal alt und verkalkt und eng und engstirnig und ja, entwickeln uns nicht mehr weiter. Und es ist wichtig und richtig, das zu verstehen, dass wir Bewegung brauchen. Und als Christen geht es nicht darum, dass die Bewegung, der Weg allein das Ziel ist, sondern es geht darum, dass wir auf diesem Weg auf ein Ziel zulaufen. Und das hat nichts mit Stress zu tun, damit, dass wir jetzt irgendwas tun müssen, damit wir uns weiterentwickeln müssen und so eine christliche Karriere leiten und erst muss ich das machen und jetzt muss ich das machen und dann muss ich das nächste machen und ich muss in Bewegung bleiben und wenn ich das nicht tue, dann ist das ganz furchtbar, sondern sich entwickeln und in Bewegung bleiben ist etwas Natürliches für uns Menschen. Wer von euch hat auf seinem Computer noch Windows 95? Ihr habt euch bewegt, ihr habt euch entwickelt von 95 zu 98. Von 98 zu 2000 oder Millennium oder welche Version du immer hattest, dann kam irgendwann mal XP. Und vielleicht haben einige von euch noch XP, weil es einfach das beste Windows von allen war. Oder ja, egal wie, aber wir entwickeln uns da weiter. Und egal wo wir hinschauen, es kommen diese neuen Dinge in unser Leben hinein. Und es ist gut so. Und genauso brauchen wir das als Christen, dass wir das Neue zulassen, dass wir uns nicht blockieren, sondern dass wir verstehen, dass Gott für uns etwas vorbereitet hat, nämlich eine neue Ebene, die wir hingehen können. Nicht nur ein Update, sondern ein Upgrade, dass was Neues kommt. Und die Bibel sagt uns, dass er ein großes Ziel hat, auf das wir uns zubewegen dürfen. Und solange wir das nicht erreicht haben, müssen wir irgendwo in Bewegung bleiben und diese neuen Ebenen anstreben. Und zwar formuliert Paulus dieses Ziel, das Gott für dich und für dein Leben hat, in Römer 8, Vers 39. Römer 8, 38 kennt ihr alle, oder? Römer 8, 38, egal was passiert, alles muss mir zum Besten dienen. Schon mal gehört. Ein Satz, der viel zitiert wird. Aber wisst ihr, warum uns alles zum Besten dienen wird, was uns passiert? Weil es ein Ziel gibt, und das steht in Römer 8, 39, damit wir dem Sohn Jesus Christus ähnlich werden. Das ist das Ziel Gottes mit deinem Leben. Und wenn du sagen kannst, ich und Jesus nebeneinander gestellt, das ist nicht ganz synchron, das ist nicht ganz identisch, dann darfst du eine neue Ebene in deinem Leben einnehmen. Und ich glaube, dass wir das dürfen bis ans Ende unseres Lebens, weil Gott für uns mehr hat als das, was wir momentan haben. Er zwingt uns da nicht hin. Und wenn du das nicht willst, dann ist das auch in Ordnung. Aber du wirst vieles verpassen, wenn du stehen bleibst. Und vieles in deinem Leben wird anders laufen, wenn du dich nicht auf den Weg machst. Er möchte dich weiterführen in eine neue Ebene geistlicher Kraft. Dass du in deinem Leben Stück für Stück dieselben Kraftquellen erschließen kannst, die auch Jesus hatte, als er als Mensch auf dieser Erde war. Schritt um Schritt darfst du neue Ebenen einnehmen, Kraftquellen in deinem Leben etablieren, die nicht versiegen, die nicht alt werden, die nicht schlecht werden, sondern Quellen, die dich weiterbringen auf deinem Weg mit Jesus. Ich habe einmal über diese Wachstumsstufen gesprochen, auch eines Christen, die er durchmacht im Laufe seines Lebens. Am Anfang stehen wir da und wir sind auf der Suche. Wir überlegen uns, wer ist dieser Jesus und was hat das mit meinem Leben überhaupt zu tun und was bedeutet das? Und wir sind auf der Suche und wir entdecken Jesus. Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo wir verstehen, dass Jesus Christus tatsächlich für mich, für mein Leben am Kreuz gestorben ist, dass er meine Schuld genommen hat, dass er mich mit Gott versöhnt hat und dass er ein Leben in Herrlichkeit für mich vorbereitet hat, frei von jeder Bindung, frei von jeder Zurückhaltung, frei von jedem negativen Einfluss, der in dieser Welt auf mich einströmt und mit der mich gefangen nehmen will. Und ich komme an diesen Punkt, wo ich sage, Jesus, und ich lege dir mein Leben hin. Und dann werde ich von einem, der sucht, zu einem, der entdeckt diese wunderbare Freiheit der Kinder Gottes, die Gott für mich vorbereitet hat, dass ich nicht abhängig bin von dem, was andere über mich sagen und denken, dass ich nicht abhängig bin von dem, wo meine Karriereleiter sich entwickelt, nicht abhängig bin von dem, was auf meinem Konto zu finden ist, ob das Haus mir gehört oder jemand anderem. Sondern ich darf entdecken all den Reichtum, der im Evangelium steckt, all die Gnade, die Gott für mich vorbereitet hat, all der das herrliche Erbe, von dem Paulus schreibt. Ich darf all diese Dinge entdecken. Und ich darf sie nicht nur entdecken, sondern ich darf sie ganz persönlich in meinem Leben etablieren. Und dann bin ich auf dieser dritten Stufe des Wachstums. Ich darf wachsen auf dem Weg mit Jesus. Ich darf verstehen, dass es nicht nur diese erste Klasse gibt und ich werde jedes Jahr neu eingeschult, sondern Gott möchte mich weiterführen. Er möchte mich tiefer hineinführen in die Erkenntnis dessen, was er in seinem Wort offenbart hat. Ich darf all diese Dinge, die er mir zeigt, in meinem Leben etablieren und diese Dinge leben und nicht nur wissen, nicht nur entdeckt haben, nicht nur kennen, sie mir als Trophäe in den Schrank stellen. Sondern wenn er sagt, ich habe einen Frieden für dein Leben, der höher ist als alle Vernunft, dann darf ich entdecken, wenn ich am Mittwoch in meinem Büro sitze und der Chef kommt und mir sagt, was ich alles falsch gemacht habe, dann darf ich entdecken, was dieser Friede in meinem Leben tatsächlich bewirkt, wenn es in der Familie, in Beziehung oder wo auch immer schief läuft. Entdecken, dass seine Kraft in mir, in meiner Schwachheit mächtig ist. Und ich darf das entdecken und darf darin wachsen. Und ich darf dahin wachsen und darf in diese vierte Stufe hineinwachsen, in ein Christus-zentriertes Leben. Und spätestens dann, wenn Jesus in meinem Leben das Zentrum ist, merke ich, dass ich weiter wachsen muss. Dass es immer wieder neue Ebenen zu entdecken gibt, dass ich nicht stehen bleiben kann, sondern dass Gott so viel für mich vorbereitet hat. Auch in den letzten Tagen bei Facebook gelesen, finde ich auch eine ganz tolle Geschichte. Ein Junge fragt seinen Vater, wie groß ist eigentlich ein Flugzeug? Und sein Vater geht mit ihm auf die Straße und zeigt ihm ein Flugzeug am Himmel. Und er fragt ihn, wie groß ist das denn? Und er sagt, ganz klein. Und dann fährt er mit ihm zum Flughafen und zeigt ihm ein Flugzeug. Und fragt ihn, wie groß ist es denn jetzt? Und er sagt, das ist riesig. Und er sagt, genauso ist es mit Gott. Wenn du weit weg bist von Gott, dann ist Gott ganz klein. Aber je näher du ihm kommst, desto größer wird er. Und wenn du ein Christus-zentriertes Leben führst, dann entdeckst du, wie groß Gott wirklich ist und dass es Ebene um Ebene um Ebene gibt, die du einnehmen darfst in deinem Leben und Gott sich darin verherrlichen möchte. Und das Thema heute Morgen heißt, dass wir alte Erfahrungen ablegen und Gott voll vertrauen. Eine neue Ebene einnehmen, indem wir alte Erfahrungen ablegen und neu voll vertrauen. Erfahrungen sind zunächst mal nichts Schlechtes. Wenn ich jetzt sage, alte Erfahrungen ablegen, heißt das nicht, dass wir alles vergessen müssen. Wir lernen durch Erfahrung. Jeder Mensch lernt durch Erfahrung. Die einen müssen jede Erfahrung selber machen, die anderen haben den Vorteil, dass sie aus der Erfahrung anderer mitlernen dürfen. Aber in jedem Fall ist es so, dass wir Erfahrungen machen, die prägend sind und die auch unser Verhalten bestimmen. Und wenn es darum geht, Erfahrungen, alte Erfahrungen abzulegen, dann geht es nicht um diese positiven, lebensfördernden Erfahrungen, die wir gemacht haben. Positive Erfahrungen ermöglichen es uns, dass wir offen sind, uns mitteilen können, dass wir am Leben überhaupt teilnehmen. Positive Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, stärken unser Selbstbewusstsein und das ist gut so. Sie helfen uns, uns dabei zurechtzufinden, in dieser Welt zurechtzufinden, Herausforderungen anzugehen und zu meistern. Und wir sehen das bei kleinen Kindern. Die haben manchmal so diese Eigenschaft, dass sie sich komplett in eine Aufgabe vertiefen können. Oder beim Laufen lernen, dranbleiben. Ja, wenn wir als, stellt euch vor, wir müssten als 35-Jährige laufen lernen. Ich glaube, die Hälfte der Menschheit wird weiterhin krabbeln. Weil wir aufstehen und wir laufen, wir fallen hin und sagen, oh, das ist alles so anstrengend, das ist alles so schwierig, ich schaff das nie. Ja, so sind wir als Erwachsene drauf, aber ein Kind bleibt dran, es fällt hin und es steht wieder auf. Und es fällt wieder hin und es steht wieder auf. Und es ist gut, dass wir das als Kinder lernen, weil der Kopf näher am Boden ist. Aber dieses Dranbleiben, diese positive Erfahrung zu machen, ich schaff das, ich kann das. Das letzte Mal waren es 3 Schritte, jetzt waren es schon 5. Ja, so denkt kein Kind. Aber das ist das, was passiert. Wir bleiben dran. Wir machen positive Erfahrungen. Und das Schlechteste, was wir machen können, ist unseren Kindern Erfahrungen zu verwehren. Manche Dinge davor dürfen wir sie beschützen, ist keine Frage. Ja, aber wenn wir Kinder vor allem beschützen und vermeiden, weil wir Angst haben, dass sie eine negative Erfahrung machen können, dann haben sie auch nichts, was sie lernen können, auch nichts Positives. Wir dürfen diese Welt entdecken, indem wir Erfahrungen machen, gute wie schlechte Erfahrungen. Und auf diese Weise entdecken wir, was wir können und was wir nicht können. Wir loten unsere Grenzen aus und können sie erweitern. Ich habe mit 10 Jahren ungefähr eine gute Erfahrung gemacht oder eine nicht so gute. Keine Ahnung, wie du es bewerten würdest. Ich habe festgestellt, wenn ich mit meinem Fahrrad den Berg runterfahre und die Vorderbremse festdrücke, dann sind die Folgen für mich zumindest in den nächsten 5 Minuten nicht besonders positiv. Es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und diese Erfahrung hatte für mich einen Lerneffekt. Weil ich davor viele positiven Erfahrungen mit dem Fahrrad schon gemacht hatte, wusste ich, es liegt nicht daran, dass ich nicht Fahrrad fahren kann, dass ich jetzt hingefallen bin. Es liegt auch nicht daran, dass ich bergab gefahren bin und in Zukunft werde ich nie wieder bergab fahren. Ich habe auch nicht in Frage gestellt, ob es richtig oder falsch ist, schnell zu fahren, weil ich wusste, schnell fahren ist cool und ich kann das. Ich habe genug Erfahrung gemacht, um zu wissen, dass all diese Dinge möglich sind und ich habe gelernt, das, was nicht gut ist, ist die Vorderbremse zu drücken, wenn es bergab geht und du schnell bist. Nicht gut. Mach's nicht mehr. Drück zumindest auch die Hinterbremse. Es ist, ja, wir machen diese Erfahrungen. Und ob sie gut sind oder schlecht sind, hängt viel damit zu fahren, welche, viel damit zusammen, welche Erfahrungen wir noch gemacht haben. Aber es gibt eben auch diese Seite von negativen Erfahrungen, die wir nicht konstruktiv verarbeiten können. Wir machen die Erfahrungen, wie, ja, es gibt diese Erfahrungen, die das Potenzial haben, dass sie uns nicht helfen, sondern uns das Leben schwer machen. Und wenn es darum geht, Erfahrungen abzulegen, dann reden wir heute von diesen Erfahrungen, die uns im Leben nicht voranbringen, die dich nicht voranbringen, die dich nicht auf eine neue Ebene lassen, sondern die dir dieses Gefühl geben, na, sei mal lieber vorsichtig, bleib mal wieder, wo du bist. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Was auch immer das ist, keine Ahnung, aber ist ein toller Satz. Erfahrungen, die die Kraft halten, haben, uns niederzudrücken und zu blockieren, zu verhindern, dass wir eine neue Ebene erreichen. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du ein tolles Vorhaben hattest und du bist gescheitert. Und in dir hat sich so ein Gedanke festgesetzt, na, das kann ich halt nicht. Ja, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich habe mir das selber beigebracht. Wir hatten so eine uralte Gitarre, bei der ich relativ schnell sämtliche Saiten geschrottet habe. Und als ich angefangen habe, so in einem Gebetskreis das erste Mal Gitarre zu spielen, da habe ich einen Spitznamen bekommen. Ich war der Speed Praiser, weil ich jedes Lied grundsätzlich doppelt so schnell gesungen habe. Wäre eine Erfahrung gewesen, die ich negativ hätte deuten können. Und ich hätte gesagt, ich werde nie wieder eine Gitarre anfassen. Ich kann das sowieso nicht. Vielleicht hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht. Vielleicht hast du mal erlebt, wie jemand dein Vertrauen missbraucht hat. Auf eine so tiefe Weise, dass du gesagt hast, ich werde niemandem mehr vertrauen. Es gibt Leute, die nicht gerne vor anderen sprechen. Und es wäre der größte Graus für dich, hier vorne zu stehen und irgendetwas mitteilen zu müssen. Und es gibt eine Untersuchung von einem südafrikanischen Psychologen, der festgestellt hat, dass 90% der Menschen, die er damals befragt hat, bei ihnen lag es an einer negativen Erfahrung in der Vergangenheit, dass sie nicht gerne vor anderen sprechen. Da gab es ein Erlebnis, das sich so tief eingebrannt hat, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Das werde ich nicht mehr ausprobieren, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass wir persönlich alle solche Erfahrungen an irgendeiner Stelle schon gemacht haben. Und vor allem, wenn es um den Glauben geht. Im Glauben, in Bezug auf den Glauben, ist das besonders Heimtückische, dass diese Erfahrungen, die uns blockieren, häufig gar nicht so traumatisch sind. Wenn jemand dein Vertrauen mal richtig missbraucht hat, das sitzt tief. Das geht richtig rein. Und das sind Dinge, die wir angehen müssen, die nicht einfach automatisch verschwinden und die wir nicht stehen lassen können. Hier müssen wir aufpassen, dass wir weiterhin beziehungsfähig bleiben. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist eben niemandem mehr zu vertrauen. Es wird jede Beziehung zerstören. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sowas erlebt hast, bleib dran. Hör nicht auf, bleib nicht stehen und sag, ich vertraue niemandem mehr. Sondern arbeite dran, dass du wieder neu vertrauen kannst. Aber im Glauben gibt es viele Dinge, die nicht so dramatisch sind, die nicht so intensiv sind, aber trotzdem negative Auswirkungen haben. Und vielleicht kennst du diese Erfahrung. Da gibt es eine Sache und du beginnst dafür zu beten und es passiert nichts. Der Pastor sagt, nimm die Bibel, lies darin und Gott wird zu dir reden. Und weil du ein braves Gemeindeschaf bist, nimmst du deine Bibel in die Hand und du liest darin und du erfährst nichts. Gott redet nicht. Du liest vielleicht in der Bibel, Gott sagt, dass wir mit unserem Geld freigebig umgehen sollen. Und du liest irgendwas von dem Zehnten und du beginnst das zu leben, weil du gehorsam bist. Aber da ist deine Erfahrung auch schon am Ende. Denn wenn du den Zehnten gibst, ist das Einzige, was du feststellst, dass am Ende des Monats 10% auf deinem Konto fehlen. Was auch immer deine Situation im Glauben sein mag. Diese Dinge sind nicht so dramatisch, aber sie stellen was mit uns an. Sie gehen nicht spurlos an uns vorüber. Und auch wenn wir noch so sehr steif und fest behaupten, dass die Grundlage unseres Glaubens das Wort Gottes ist und das, was darin steht, dann spricht unser Leben doch häufig eine andere Sprache. Nämlich, dass ich zwar glaube, was in der Bibel steht, aber dass ich noch mehr glaube, was ich erlebe. In meinem täglichen Erleben, in meinem Alltag, in dem, was andere erleben. Und so lesen wir, dass wir für Kranke beten sollen. Und du glaubst, dass Gott derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. Und du betest und es tut sich nichts. Und was passiert dann? Wir beginnen zu hadern. Aber Gott, du hast gesagt. Und wir ärgern uns darüber. Ist doch unfair. Ich bete jetzt hier und du sagst es in deinem Wort. Irgendwas passt hier nicht und wir haben ein Problem. Wir sind frustriert im Glauben. Und es entsteht vielleicht Zweifel. Solche Erfahrungen haben das Potenzial, unseren Glauben zu beeinflussen und zu blockieren, zu verhindern, dass wir auf eine neue Ebene geistlicher Kraft kommen. Und am Ende glauben wir das, was in der Bibel steht, aber wir erwarten nicht, dass es auch in unserem Leben passiert. Wir sehen, was die Bibel an vielen Stellen sagt über das Leben und wie wir es leben sollen, aber wir erleben überall in der Welt und was weiß ich was, wie Leute das anders tun und es funktioniert auch. Also machen wir es auch anders. Warum soll ich mich anstrengen und das eine tun, wenn das andere viel einfacher ist und trotzdem funktioniert? Wir heben unsere Hände im Lobpreis und haben ein manchmal noch so schönes Gefühl. Aber was wir singen und was wir hören, es hat kaum Einfluss auf unseren Alltag, denn dort leben wir gemäß unserer Erfahrung. Und das, ihr Lieben, ist ein Problem, das wir entlarven müssen. Dass unser Glaube nicht abhängig ist von unseren Erfahrungen. Glaube wird nicht von den Erfahrungen getragen, die wir machen. Vielmehr muss unsere Erfahrung von unserem Glauben getragen werden. Und das ist ein kolossaler Unterschied. Wisst ihr, was verrückt ist? Viele Christen regen sich über Theologen wie einen Rudolf Bultmann auf, die versuchen, die Bibel zu entmythologisieren. Die versuchen, sämtliche Wunder aus der Bibel herauszudeuten und zu sagen, ja, das war alles ganz anders, das ist nicht so, das war eine Erfindung, das ist eine Parabel, eine was auch immer. Aber gleichzeitig machen diese Menschen mit ihrem Leben genau das Gleiche. Sie glauben zwar all das, was in der Bibel steht und dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, aber sie glauben eben nicht mehr, dass diese Dinge heute in ihrem Leben passieren können. Sie erwarten es nicht mal mehr. Wir nehmen die Wunder nicht aus der Bibel, aber wir nehmen sie aus unserem Leben. Das ist noch viel, viel schlimmer als das, was jeder liberale Theologe tut. Weil du sagst, die Bibel ist wahr, aber nicht in meinem Leben. Ich glaube, Gott kann das tun, aber er kann es nicht in meinem Leben tun. Das ist eine Haltung des Unglaubens. Wir müssen verstehen lernen, dass Glaube nicht etwas ist, was funktioniert. Nach dem Motto, ich muss es nur richtig tun und dann klappt es. Der Glaube funktioniert nicht. Glaube wirkt. Denn Gott wirkt durch den Glauben. Nicht meine Erfahrung aktiviert Gott, sondern mein Glaube aktiviert Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, all die Erfahrungen, all die Dinge, die wir meinen zu wissen, die wir irgendwo verinnerlicht haben, die wir erlebt haben, die unseren Glauben prägen, aber die dazu führen, dass wir einfach keine Erwartung mehr haben, dass wir diese Erfahrungen ablegen. Dass wir all diese Dinge, die uns im Glauben nicht voranbringen, dass wir sie auf die Seite legen, uns auf den Weg machen zu einer neuen Ebene geistlicher Kraft. Denn Gott hat mehr für dich vorbereitet, als irgendwie gerade so in den Himmel zu kommen. Gott hat für dich etwas vorbereitet, dass du seine Herrlichkeit und seine Kraft, seine Größe und seine Macht in dieser Welt, in diesem Leben erleben darfst. Wir leben nicht im Himmel. Wir werden hier auf dieser Erde immer an Grenzen stoßen. Es wird nicht alles Eierpopeia sein und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir dürfen seine Herrlichkeit in unserem Leben erleben. Und die Verheißung, die jeder von uns hat, ist, dass sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen durchdringt. Der eine wird geheilt, der andere vielleicht nicht, aber beide müssen den Frieden erleben, denn das ist das, was Gott wirken möchte in dieser Welt als Mindestmaß. Das ist das, was er für dich vorbereitet hat. Und wenn du Unruhe hast in deinem Leben, wenn du Sorgen und Nöte und Ängste kennst, dann gibt es für dich neue Ebenen geistlicher Kraft, die du einnehmen darfst. Wir dürfen und müssen verstehen, dass nicht so sehr unsere Erfahrungen unseren Glauben prägen, sondern vielmehr, dass unser Glaube darüber entscheidet, welche Erfahrungen wir machen. In der Individualpsychologie wird das ein bisschen mit anderen Worten ausgedrückt. Dort heißt es, dass es nicht die Umstände sind, die unser Leben bestimmen, sondern wie wir die Umstände deuten. Also das heißt, nicht die Erfahrung, die wir machen, sind entscheidend, sondern die Art und Weise, wie wir mit der Erfahrung umgehen, ist entscheidend. Welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Und das hat viel mit dem zu tun, was wir glauben. Im Leben eines Menschen gibt es eine ganz wichtige Grunderfahrung, die sich auf unsere Zukunft aufwirkt, sozusagen bestimmt, wie wir glauben, dass das Leben ist. Denn jeder Mensch entwickelt in den ersten Lebensmonaten, in den ersten paar Jahren ein sogenanntes Urvertrauen, das sich auswirkt für den Rest des Lebens auf unseren Selbstwert, auf unsere Liebesfähigkeit, die Art und Weise, wie wir Partnerschaft leben, wie wir Gemeinschaft empfinden und erleben und wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Ist eigentlich brutal, oder? In den ersten Lebensmonaten werden die Weichen schon gestellt, wie du mit 70 sein wirst. Gott sei Dank geht es nicht nur in diesen ersten 3 Monaten, sondern können wir ein Leben lang dran arbeiten. Aber dieser Glaube, dieses Urvertrauen ist entscheidend dafür, wie wir die weiteren Dinge in unserem Leben erleben. Und dieses Urvertrauen bildet die Basis für den Wert, den wir uns selbst geben. Es bestimmt darüber, wie sehr wir uns als gewollt und angenommen erleben. Und dieses Urvertrauen entsteht vor allem durch die verlässliche und fürsorgliche und liebende Zuwendung durch Bezugspersonen wie unseren Eltern oder wer auch immer in diesen ersten Monaten nahe an uns dran ist. Und genau das, was hier für die Entwicklung der Persönlichkeit eines Menschen gilt, gilt vom Glauben her mit unserer Beziehung zu Gott. Dieses Urvertrauen, das wir als Menschen entwickeln, ist für die Persönlichkeit so wichtig wie diese Beziehung zu Gott, die wir haben, die unseren Glauben stärkt und die Beziehung zu Gott bestimmt. Und der Glaube ist in dieser Hinsicht nicht in erster Linie eine Wissenschaft, weil wir sehen, es geht um Beziehung, um meine Beziehung zu Gott und das, wie ich Gott sehe und wahrnehme und erlebe. Glaube wird in der Bibel nicht beschrieben als ein alleiniges Fürwahrhalten von dogmatisch richtigen Sätzen, von einer richtigen Theologie, sondern Glaube wird uns in der Bibel anders beschrieben. Martin Buber ist ein jüdischer Religionsphilosoph. Er schreibt an dieser Stelle, dass die meisten Christen unter Glauben die Zustimmung zu bestimmten Sachverhalten über Gott und das Leben verstehen. Für viele Christen heißt Glaube, dass ich richtige Sätze weiß. Er sagt, der Glaube von Christen ist häufig von Das-Sätzen geprägt. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass er die Welt erschaffen hat. Ich glaube, dass die Bibel wahr ist und so weiter. Man bejaht all diese Dinge. Man liest die Bibel. Man geht in die Kirche. Man spricht Gebete und versucht so zu leben, wie man gelernt hat, dass ein Christ leben soll. Aber vom Ursprung her und so wie die Bibel Glauben lehrt, geht es weniger darum, sein Leben nach bestimmten Glaubensaussagen auszurichten. Es geht nicht darum zu sagen, was die Bibel über Sexualität und Partnerschaft sagt. Und jetzt muss ich das tun. Das hebräische Wort für Glauben heißt schlicht und ergreifend übersetzt Vertrauen. Und genauso das griechische Wort für Glauben. Es geht um Vertrauen, darum, dass ich die Worte, die der andere zu mir spricht, wahrnehme, ernst nehme und indem ich, wenn ich diesen Worten folge, darüber mein Vertrauen zum Ausdruck bringe. Es geht nicht darum, einfach nur etwas richtig zu machen, sondern es geht darum, Gott zu vertrauen. Es geht nicht darum zu sagen, Gott hat gesagt, ich soll dies und jenes tun, also mache ich das, sondern es geht darum zu sagen, ich vertraue dir und weil ich dir vertraue, tue ich das. Das Vertrauen in meine Eltern prägt und lenkt die Entwicklung meiner Persönlichkeit und mein Vertrauen in Gott prägt und lenkt die Entwicklung meines Glaubens. Indem ich mich aufmache und Jesus Christus mein Leben hingebe, indem ich ihn zum Herrn meines Lebens mache, beginnt der Glaube in jedem Bereich meines Lebens sich auszubreiten. Ob ich Gott wirklich vertraue oder nicht, oder ob ich einfach nur die richtigen Sätze für wahr halte, zeigt sich nämlich in den vielen Erfahrungen, die ich mache. Wenn ich nämlich die richtigen Sätze für wahr halte und ich bete und es passiert nichts, dann bin ich enttäuscht, dann bin ich entmutigt, dann kommt der Zweifel in mein Leben, weil nichts passiert und vor allem erwarte ich beim nächsten Mal weniger von Gott. Wenn ich aber Vertrauen zu Gott habe, wenn ich erkenne, dass Gott mich ganz praktisch dazu einlädt, ihm zu vertrauen, dann kann es sein, dass mein Gebet unbeantwortet bleibt, dass ich enttäuscht bin, dass ich entmutigt bin. Es kann sogar sein, dass ich zweifle. Aber ich vertraue Gott trotzdem, weil ich nicht einen Satz glaube, sondern die Beziehung zu einer Person habe. Glauben ist keine fromme Leistung. Wenn es darum geht, eine neue Ebene geistlicher Kraft einzunehmen, dann geht das nur im Glauben, nur im Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Es macht einen Unterschied, ob wir glauben, weil wir etwas für wahr halten oder ob wir glauben, weil wir Gott vertrauen. Nimm mal deine Bibel zur Hand und jedes Mal, wenn dort das Wort Glaube kommt, ersetzt es mit Vertrauen. Manche Dinge werden klarer. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. glaube nur. Okay, wie kann ich das jetzt tun? Wie muss ich jetzt Augen schließen und ganz fest und ich glaube und ich glaube und ich glaube und ich glaube? Wie funktioniert Glauben? Hast du dich das schon mal gefragt? Glauben heißt Vertrauen. Fürchte dich nicht, vertraue nur. Was für eine Zusage, die Jesus in die Krankheitsnot eines Vaters hineinspricht. Vertrau mir, egal was kommt, vertrau mir. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Na, wir lesen, ohne Glauben ist das unmöglich. Aber was ist ein Glaube? Und ich weiß es nicht. Und wir strengen uns an. Und dieser Vers ist komisch. Aber mit Vertrauen wird es auf einmal einfach. Wenn wir das tun, bekommen wir eine völlig neue Sicht, worum es geht in unserem Leben. Denn es ist auf einmal nicht mehr wichtig, wie viel wir schon getan haben oder woher wir kommen, wie viel wir wissen oder was wir alles im Griff haben. Sondern es geht darum, einer Person zu vertrauen, nämlich Gott selbst. Dass wir in eine so enge Verbindung zu ihm kommen, ihm so nahe sind, ihn so lieb gewinnen, dass wir ihm vertrauen können, was auch immer geschieht. Und wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende weiterführen, kommen wir an einen weiteren Punkt, nämlich unser Vertrauen gilt nicht einer Sache, sondern einer Person. Das heißt ganz praktisch, biblischer Glaube heißt nicht an eine Person zu glauben, sondern dieser Person zu glauben. Und es ist nicht dasselbe, wenn ich sage, ich glaube an Gott, als wenn ich sage, ich glaube Gott. Jakobus drückt das so schön aus. Auch die Dämonen glauben und sie zittern. Glaube an Gott ist mal nett, aber es geht nicht um den Glauben an Gott, sondern darum, dass wir Gott glauben, was er sagt. Und es ist nicht dasselbe, wenn ich sage, ich vertraue auf Jesus, wie wenn ich sage, ich vertraue Jesus. Deshalb die Frage, was prägt deinen Glauben? Ist er geprägt von deiner Erfahrung? Ich vertraue auf Jesus, das schon irgendwann mal alles, oder vertraue ich Jesus? Und auch wenn meine Erfahrung etwas anderes sagt, ich vertraue ihm. Geprägt von dem, was wir erleben, aus dem, was passiert, was wir für wahr halten, wem vertrauen wir? Ist unser Glaube geprägt von Sätzen, die richtig sind, oder von einer Beziehung, von dem Vertrauen in eine Person, in ein Gegenüber, in einen Gott, der eine persönliche Beziehung zu mir haben möchte? Sag ich, ich glaube an Jesus, oder kann ich sagen, ich glaube Jesus, ich glaube ihm, ich glaube dir, was du über die Liebe Gottes erzählst, und ich vertraue, dass das wahr ist und dass du die Möglichkeit hast, den Schmerz in meinem Herzen zu heilen. Ich glaube dir, dass du mit meiner Schuld fertig wirst. Ich vertraue dir, dass du mich trägst, auch wenn ich enttäuscht und verletzt bin. Der Pfarrer Klaus Douglas schreibt, Glauben in diesem Sinne ist immer radikal, denn er geht bis an die Wurzel meiner Existenz. Und jetzt sehen wir, dass dieser Glaube an Gott, dieses Vertrauen zu Gott stärker sein kann und Heilung hineinbringen kann in jedes zerbrochene und zerstörte Urvertrauen, das irgendwo am Anfang meines Lebens Dinge, die falsch liefen. Ihr Lieben, im Glauben steckt eine heilende Kraft für die ganze Persönlichkeit des Menschen. Glaube ist nichts, was wir von unserem Leben trennen können. Glaube ist was, was alle Bereiche meines Lebens durchdringt und was eine heilsame und wiederherstellende Kraft hat. Karin hat es vorhin so schön gesagt. Gott ist mit dir. Hab keine Angst, sondern komm zur Ruhe. Vertrau ihm. Er ist da. Das ist das, was er zugesprochen hat. Und das ist das, was wir annehmen können. Im Glauben, im Vertrauen. Er ist da. In meinem Schmerz, in meinem falschen Selbstbild, was auch immer meine Lebensumstände sind, ob sie negativ gestartet sind oder nicht, ob meine Eltern es geschafft haben, mir dieses Urvertrauen mitzugeben oder nicht. Gott ist in der Lage, wiederherzustellen. Auch wenn es unter Umständen ein langer Prozess sein kann, dass es gut ist, wenn wir andere Menschen dort mit hineinnehmen, wenn wir sie an unserer Seite haben, die uns auf diesem Weg begleiten. Aber wir können erleben, wie Gott Vertrauen wiederherstellt, dass wir uns vertrauen können, dass er Selbstwert wiederherstellt, dass er Beziehungen wiederherstellen kann, wie wir fähig werden, durch das Vertrauen in Gott, ein neuer Mensch zu werden, im Vertrauen auf Gott eine neue Ebene geistlicher Kraft einzunehmen. Und jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Überleg dir mal in deinem Leben, so wie du gerade sitzt in der Reihe, du denkst schon seit 10 Minuten sowieso an was anderes, was macht dir gerade Freude? Was macht dir in deinem Leben Freude oder wo fühlst du dich beschenkt? Oder weil wir Deutsch sind, machen wir es anders, das ist einfacher. Was macht dir gerade Mühe? Wo hast du Schwierigkeiten in deinem Leben? Was macht dir Sorgen? Welche Beziehungen erlebst du gerade als schwierig? Und jetzt nimm mal diese Dinge und leg all deine Erfahrungen, die du schon gemacht hast und die dir sagen, wie alles weiterlaufen wird, leg diese Erfahrung auf die Seite, all das Wissen, das du hast. Und gib eine Antwort im Glauben darauf und sag zum Beispiel, inmitten meiner Freude über was auch immer, vertraue ich dir, Jesus. Im Blick auf meine Schwierigkeiten mit XY oder dieser jener Sache, Jesus, ich vertraue dir da drin. Angesichts meiner Krankheit, meiner Enttäuschung, meinem Ärger, Jesus, ich vertraue dir. Wenn wir das tun, merken wir, dass Glaube auf einmal alltagsbezogen wird. Und dann merken wir, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er nah bei uns ist. Und wenn du morgen an deine Arbeitsstelle gehst und ich weiß nicht, vielleicht hattest du jetzt auch die letzten 5 Wochen Urlaub und du gehst zu deiner Arbeit und du sagst, Jesus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich vertraue dir, dass heute der beste Tag meines Lebens wird. Ist eine völlig andere Geschichte. Und dann ist die Frage, was kommt danach? Oh, heute war der Tag vielleicht doch nicht so gut. Was stimmt jetzt nicht? Wer hat recht? Naja, Jesus ist doch nicht da, weil meine Erfahrung zeigt mir, es war kein guter Tag. Deswegen ist Jesus nicht da und das nächste Mal versuche ich es halt so, wie ich es immer gemacht habe. Oder vertraue ich darauf, dass Gott da ist? Vertraue ich einfach Jesus, dass er es gut macht? In Hebräer 10, Vers 35 heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Gib nicht auf. Denn du wirst dafür belohnt werden. Ihr Lieben, es gibt Erfahrungen, die uns blockieren. Und es gilt darum, diese Erfahrungen abzulegen, Gott zu vertrauen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Lasst uns da auch ehrlich sein. Aber echtes Vertrauen, echter Glaube, echte Liebe zu Gott kann nur dort entstehen, wo wir uns nicht blockieren lassen von unseren Erfahrungen. Vielleicht ist es leichter, sich an seinen Erfahrungen festzuhalten. Weil dann bin ich auf einem sicheren Boden. Dann weiß ich nämlich, was ich zu tun habe und wie ich damit umgehen muss. Und wenn der Kollege kommt, der immer nervt, dann weiß ich, was ich dem sagen muss, damit der auch wieder geht. Oder ich kann sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass diese Beziehung und dieser komische Mensch sich verändern werden. Wenn wir uns nicht mehr von unseren Erfahrungen bestimmen lassen, dann wird uns eines fehlen, nämlich die Ausrede. Die Ausrede, Dinge so zu machen, wie wir sie immer gemacht haben. Aber ich werde dadurch auch nicht auf eine neue Ebene geistlicher Kraft kommen. Die neue Ebene, die mich in ein neues Land führt, wie Bernd das letzte Woche erzählt hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt oder übertragen für unsere junge Generation Chips und Cola. Oder für all die tollen Schwaben hier Trollinger und Zwiebelrostbraten mit Spätzle und Soße. Gott hat für dich ein Land der Herrlichkeit vorbereitet. Und diese Ebenen, die uns dahin bringen, beinhalten immer, dass wir uns aufmachen müssen, das Alte zu verlassen, alte Erfahrungen hinter uns zu lassen, bereit zu sein, zu vertrauen in Gott, der uns allezeit den Sieg schenkt in Jesus Christus. Epheser 3, Vers 17 heißt es, dass Jesus Christus durch den Glauben, durch unser Vertrauen in uns wohnt. Durch unseren Glauben, nicht dadurch, dass ich oft genug sage, ich glaube, dass Jesus in mir lebt, ich glaube, dass Jesus in mir lebt, ich glaube, dass Jesus in mir lebt. Er lebt durch mein Vertrauen an ihn in mir. Es geht nicht um die Menge der Bibelverse, die ich auswendig kann. Es geht nicht darum, ob ich die richtige Partei wähle, die richtige Musik höre oder die richtigen Filme schaue. Es geht nicht um meine Fähigkeit. Es geht darum, dass Jesus Christus, dass ich ihm vertraue, dass er mein Leben formen kann. Es geht um meine Beziehung, um die Intimität zu ihm. Eine neue Ebene geistlicher Kraft erreichen wir nicht durch Taten, sondern durch Glauben im Vertrauen auf ihn. Nicht, dass es einfach ist, aber vielleicht am Ende trotzdem nochmal ganz praktisch die Frage, wo möchtest du in diesem Jahr Gott vertrauen? Für deine Familie, vielleicht für deine Kinder, vielleicht für deine Ehe. So eine alte Erfahrung hinter dir lassen, dich aufmachen zu sagen, ich habe so viel Negatives erlebt und ich möchte es hinter mir lassen und neu vertrauen. Es geht nicht darum, es selber besser zu machen. Es geht darum, Gott zu vertrauen, dass er alle Dinge mir zum Besten dienen lässt, damit ich Jesus Christus ähnlicher werde. Vielleicht Vorurteile zu überwinden. Vorurteile. Vorurteile sind gut, aber Vorurteile sind nicht gut. Die dürfen wir überwinden. Dass wir vielleicht unseren Stolz ablegen müssen. Vielleicht müssen wir uns unseren Ängsten stellen. Aber mach es fest und nimm die Verheißung Gottes für dich in Anspruch. Vielleicht heißt es, auf jemanden zuzugehen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, einen Prozess zu beginnen, aber ihm zu vertrauen. Und ihr dürft als Lobpreisteam gerne schon mal nach vorne kommen. Wir haben am Ende des Gottesdienstes für euch ein paar Kärtchen vorbereitet. Auf diesen Kärtchen stehen tolle Bibelverse drauf. Ich habe keine Ahnung, welche. Glaube ist keine Magie. Du ziehst hier keinen Zauberspruch, sondern du ziehst hier eine Aussage Gottes, die vielleicht in deine Situation jetzt passt, vielleicht aber auch nicht. Die Frage ist, bin ich bereit, dem, was Gott sagt, zu vertrauen? Und ich möchte euch einladen, einfach während wir dieses nächste Lied singen, nach vorne zu kommen, euch ein Kärtchen zu nehmen, es mitzunehmen, euch als Lesezeichen in die Bibel zu stecken oder vielleicht in eure Handyhülle, da seht ihr es dann öfters, und zu sagen, ich vertraue dir, Herr, was du mir zugesagt hast. Ich vertraue dir für dieses Jahr. Ich vertraue dir für meine Familie. Ich vertraue dir für meine Arbeit. Ich vertraue dir, dass du die besten Absichten in meinem Leben hast. Ich vertraue dir, dass Silvester nicht mein Leben bestimmen wird und auch nicht irgendein Flüchtling, sondern du wirst mein Leben bestimmen. Ich lebe mein Leben im Vertrauen auf dich. Ich möchte euch einladen, einfach aufzustehen, wie die beiden Damen, einfach nach vorne zu kommen, euch ein Kärtchen zu holen, wenn ihr das wollt.